Auch von mir einen wundervollen guten Morgen. Leano ist heute zum ersten Mal im Gottesdienst. Nochmal ganz offiziell herzlich willkommen, Lydias Erstgeborene ist mit uns heute. Wie schön. Wer war noch das erste Mal hier heute? Ich habe ja nur ganz wenig gesehen. Ja, wir haben uns schon begrüßt, wundervoll. War hier noch jemand? Ach, schlimm, hier wird mal ausgespäht. Gell? Nee, ich mag das, ich mag die Leute auch mit Angesicht sehen, die hier hinzukommen, mit uns Gottesdienst feiern. Aber viele sehe ich, die waren schon zwei oder dreimal da. Und so gut, dass du da bist. Ich freue mich, ich bin gesegnet, dass du gekommen bist heute bei dem schönen Wetter. Es gibt andere Orte, wo man heute hätte sein können, aber du hast vorgezogen, hier zu sein. Vielen Dank. In seinem Namen, weil ich glaube, er freut sich auch. Das ist sein Wohnzimmer hier. Kommen wir alle zusammen und tauschen uns über das aus, was ihm wichtig ist. Singen ihm Lieder, haben miteinander Gemeinschaft. Ach, wie schön. Und das Thema heute ist tatsächlich wieder mal ein bisschen ernster. Das 3x3 des Jakobus ist nicht wirklich eine Rechenaufgabe, um die es heute geht, sondern es geht um drei Grundaussagen, die jeweils drei Unteraussagen haben, die uns auf etwas Wesentliches hinweisen wollen. Und zwar geht es tatsächlich um Selbstbetrug. Ich glaube, niemand von uns mag es, wenn er belogen oder betrogen wird. Da reagiert jeder normale Mensch mit einem normalen Gewissen allergisch drauf. Wenn ich weiß, da ist jemand, der mir ins Gesicht lügt, kann ich ganz schwer mit umgehen, bis heute. Oder jemand, der mich hintenrum so, wisst ihr, so betrügt oder mir was wegnimmt. Oder das ist nicht anständig, das mag kein normaler Mensch. Niemand mag das, glaube ich. Also wer einigermaßen normal sozialisiert ist, mag das nicht. Und doch gibt es jemanden, der uns mehr betrügt als jede andere Person. Ja, das bin ich. Nicht wirklich ich, aber meine Gefühle, meine Emotionen, meine Wahrnehmung, die ich manchmal für die Wahrheit halte, obwohl es überhaupt nicht die Wahrheit sein muss. Kennt ihr das? Man spricht ja heute vom Bubble, vom Blasen, Bubbles, in denen wir in so sozialen Medien zu Hause sind. Vielleicht kennst du das, du guckst bei YouTube irgendein Video an und am nächsten Tag bekommst du 10 Videos dieser Art empfohlen. Und dann nach 3-4 Wochen kriegst du nur noch Videos dieser Art empfohlen und denkst, jeder guckt diese Videos. Aber dein Nachbar hat vielleicht noch nie so ein Video gesehen über das Thema, was dich gerade so umtreibt. Das nennt man mit Blasenbildung. Dann gebe ich mich mit Leuten auch über Facebook oder Insta, die genauso denken und so. Und dann kann ich tatsächlich ein Betrogener sein, ohne es zu merken. Und bin eigentlich selbst schuld. Und darüber reden wir heute so ein bisschen. Wir reden also jetzt weniger über die anderen, die uns betrogen haben. Das wäre jetzt ein seelsorgerliches Ding. Heute reden wir über uns selbst. Nämlich, wenn ich mich betrügen kann, dann kann ich aber auch mich wieder enttrügen. Gibt's das Wort? Jetzt gibt's das. Dann kann ich den Betrug auch wieder rausnehmen aus meinem Leben, kann mich davon freisetzen und kann mit realem Blick Dinge wieder erkennen, die wahr und die gut und die richtig sind. In Jakobus 1, Vers 22 steht, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Hier haben wir schon einen Schlüssel mit drin. Hörer des Wortes, es geht ja um das Wort Gottes, es geht um die Bibel. Wenn ich also hier sitze und höre mir Sonntag für Sonntag das gute Wort Gottes an, kann das sein, dass ich mich selbst betrüge, wenn ich damit nichts tue? Das steckt da drin, ja? Ganz simpel, ganz einfach. Ich kann also ein Betrüger sein an mir selbst, wenn ich nur höre, ohne das umzusetzen, was ich an Wahrheit gehört habe. Viele Menschen reden sich ein, sie seien gerettet, obwohl sie es in Wahrheit nie sind und auch nie waren. Das ist ein Phänomen, was ich über Jahrzehnte jetzt beobachte. In allen Gemeinden, wo ich diene, gibt es dieses Phänomen. Es gibt aber auch wahre Christen, die sich selbst bezüglich ihres christlichen Wandels betrügen. Das sind Menschen, die halten sich für super geistlich, sind es aber überhaupt nicht. Weil ihre Werke dem nicht entsprechen. Man beobachtet jemanden eine Weile so als Mäuschen und du weißt, wer er ist, du weißt, wofür er steht, du weißt, was ihm wichtig ist, du kennst seine Werte. Richtig? Nun, ich habe nicht die Gelegenheit, dich so zu beobachten. Und das wird mir auch gar nicht zustehen. Und du bei mir auch nicht. Das heißt, wir müssen uns lernen, selbst zu beobachten. Ja? Ehrlich mit uns umzugehen. Uns auch mal eine Rückmeldung zu hören oder auch mal eine kritische Äußerung zu hinterfragen. Ist da was dran? Manchmal ist Kritik einfach nur verletzend, aber manchmal sind da so 10% Wahrheit drin, weißt du? Und die könnte ich ja nehmen und sagen, okay, Das andere ist alles Blödsinn, aber da, der Punkt, da ist was dran. Da kann ich was ändern. Da hast du recht, da bin ich falsch. Es ist ein Merkmal der Reife, wenn jemand sich selbst ehrlich beurteilt und seine Bedürftigkeit erkennt. Ein unreifer Mensch, das sind Leute, die sagen, das, was in Offenbarung 3,17 steht, ich bin reich und bin reicher geworden und brauche nichts. Wer da angekommen ist, hat verloren. Egal was es ist, wenn du das besonders gut kannst oder wirklich vermögend wärst oder eine Großfamilie mit 100 Enkelkindern hast, was auch immer, was dich reich macht und du sagst, das ist alles, was ich brauche, mir geht's gut, mir fehlt nichts mehr. Dann haben wir verloren. Weil dann frage ich nicht mehr. Dann frage ich nicht mehr, Gott, was ist der nächste Punkt, wo du mit mir arbeiten möchtest? Wo du an mir arbeiten möchtest? Und da gibt's immer 9, habe ich gelernt. Solange ich diesen Planeten hier bevölkere, gibt's immer irgendwas, wo der Herr noch ran will. In der Ewigkeit wird es dann mit einem Schlag anders sein. Wir haben einen neuen Körper, wir leben nicht mehr im Fleisch, weil wir kein Fleisch mehr haben. Aber das ist ein anderes Thema. Geistlicher Realismus kommt von der richtigen Beziehung zu Gott durch sein Wort. Das wiederhole ich nochmal. Geistlicher Realismus kommt von der richtigen Beziehung zu Gott durch sein Wort. Nicht an seinem Wort vorbei. Du kannst hier auch den tollsten Propheten, wir haben ja bald wieder Propheten hier bei uns. Das ist eine super Gabe für den Leib Christi. Aber ein Prophet hilft mir nicht, mein Leben real zu betrachten. Der kann vielleicht einen Teilaspekt mal anleuchten. Aber der wird weder die Autorität von Gott haben, noch die komplette Weisheit, wie das Wort Gottes hier hat. Das Wort Gottes, das kann mich tatsächlich in allen Bereichen meines Lebens widerspiegeln und kann mir, reden wir gleich noch von dem Spiegel vorhalten und sagen, wer bin ich eigentlich? So, Glaube und Werke gehören zusammen. Wir wissen zum Beispiel aus der Geschichtsschreibung inzwischen, dass Luther den Jakobusbrief nicht in der Bibel haben wollte. Als Luther entdeckte, Gnade allein, alles aus Gnade, 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 hat ihn dieser Brief massiv gestört. Denn Jakobus spricht von Gnade und Werken. Jakobus sagt, ohne Werke kein Glauben. Und deswegen schauen wir uns heute genau diesen Brief ein bisschen näher an. Jakobus war eine wichtige Persönlichkeit. Vielleicht wisst ihr das nicht, aber Jakobus war einer der größten Kritiker von Jesus. Der hat ihn zeitweise für blemblem gehalten, wie auch seine Mutter und seine Brüder. Das lesen wir in der Bibel. Und nach seinem Tod, nach Jesu Tod und Auferstehung, wir wissen nicht genau, was passiert ist. Es gibt Überlieferungen, dass Jesus dann seinem Bruder, Halbbruder begegnet ist. Und da muss irgendwas vorgefallen sein, weil dieser Jakobus, dieser Oberkritiker an seinem Bruder, der dachte, Jesus hat eine Schraube locker, der sich jetzt für Messias hält und all das, ist mit mir aufgewachsen, wir haben zusammen im Sandkasten gespielt und jetzt glaubt er, er wäre, ja, weißt du? Und dieser Jakobus macht eine 180-Grad-Kehrtwendung und wird innerhalb von kurzer Zeit das Oberhaupt, der Oberpastor, Hauptpastor der Jerusalemer Urgemeinde. Nicht Petrus, Jakobus. Der Bruder, Halbbruder des Herrn. Der Kritiker. Ja, wir erleben es ja immer wieder, wenn Gott einen Kritiker holt, Paulus, wissen wir das ja alle, ne? Aber auch Jakobus war so jemand. Der war nicht immer nur, oh Jesus, super, Jesus ist da. Der war überhaupt nicht einverstanden mit seinem Halbbruder. Bis er etwas mit ihm erlebt haben muss danach. Wenn dein auferstandener Halbbruder kommt und sagt, alles, was ich gesagt habe, ist wahr. Ja, dann, okay, dann war ich wohl falsch. Ich behaupte, Jakobus war bis zu der Auferstehung von Jesus selbst ein Betrogener, der sich selbst betrogen hat, weil seine Gefühle sagen, ich kenne den von klein auf, wie soll das denn Gottes Sohn sein? Wie ja viele in seiner Heimatstadt übrigens, die ja nicht keine Heilung empfangen konnten, lesen wir mal an einer anderen Stelle, weil eben alle dachten, den kennen wir doch, das ist Zimmermanns Sohn. Das ist der Sohn vom Jupp. Jetzt spielt er sich auf hier als Messias. Ja, wissen, die Auferstehung hat einen großen Unterschied gemacht. Ohne die Auferstehung, die wird ja sehr gerne angegriffen von christusfeindlichen Leuten, ohne die Auferstehung wäre unser ganzer Glaube ja nichts wert. Und ich glaube, ohne die Auferstehung wäre das Evangelium heute nicht hier. Dieser Auferstandene ist ja bis zu 500 Leuten auf einmal erschienen. Es war ja nicht nur, ja, nur die Maria hatten wir kurz gesehen. Nein, er ist über 40 Tage lang immer wieder Leuten erschienen. Auf unglaubliche Weise. So dass keiner mehr sagen konnte, ja komm, das spielst du dir nur ein. Der ist durch die Wand gekommen. Thomas hat seine Hände, weißt du,
Er hat sie gesehen, er musste nicht mal mehr reinfühlen. Das war alles genug. Die wussten, wer er war. Und das ist der Gott, dem wir dienen, diesem Jesus. Ach. Wir schauen uns im Folgenden jetzt drei, ich nenne es mal Verpflichtungen an, die wir gegenüber Gottes Wort haben, die Jakobus uns sehr ans Herz legt. Und wenn wir diese Verantwortung erfüllen, dann werden wir eine ehrliche Beziehung zu Gott und zu Menschen haben. Und deswegen glaube ich, ist für jeden von uns was dabei. Sowohl für die von uns, die vielleicht hier sitzen und sagen, am Ende der Predigt, ich bin doch gar nicht bekehrt. Und es ist entspannt, das zu realisieren. Weil wie schlimm wäre es, wenn du hier bis zum Ende aller Tage sitzt und dann beendest du dein irdisches Leben und kommst nicht oben an. Und dachtest doch, ich mag den Lieder, ich mag den Pastor sogar. Und war auch immer, hier hab sogar meinen Zehnten gegeben. Und guck mal, jetzt komme ich nicht in den Himmel an. Wie gruselig wäre das, oder? Für mich wäre es gruselig, zu wissen, dass einer von euch den Weg nicht schafft nach oben. Deswegen möchte ich das auch immer wieder mal ansprechen. Auch wenn das einigen vielleicht nervt und sagt, ja, komm, ist gut. Wenn da einer dabei ist, Pech gehabt. Nein, nicht Pech gehabt. Nicht Pech gehabt. Das Pech will niemand haben. Das sollte keiner haben. Wenn du hier sitzt, hat das einen Grund, dass du hier sitzt. Ich glaube, es ist nicht, weil du hier dich wohlfühlst alleine. Das soll natürlich so sein. Sondern Gott zieht Menschen hierher. Wie auch in jedem anderen Ort, wo Kirche lebt. Gott zieht Menschen dahin mit einer Absicht. Mit der Absicht, sie wirklich nach Hause zu holen. Wenn wir hier sagen, willkommen zu Hause, dann ist das nett. Aber es ist nur ein Vorgeschmack für das Zuhause, auf das wir alle zusteuern. Oder zusteuern sollten und wollen. Der erste Punkt heute, wir gehen tatsächlich drei Kapitel so ein bisschen durch von Jakobus. Der erste Punkt, Jakobus 1, 21, belegt das. Nimm Gottes Wort auf. Und zwar lesen wir, darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten. Jakobus nennt das Wort Gottes das eingepflanzte Wort, indem er sich die Worte unseres Herrn ausleiht aus dem Gleichnis vom Sämann. Matthäus 13. Oder ja. 13, 1 bis 9, 18 bis 23, was nachlesen will. Hier vergleicht er Gottes Wort mit dem Samen und das menschliche Herz mit dem Erdboden. Und in seinem Gleichnis beschrieb Jesus vier verschiedene Herzen, ganz kurz zusammengefasst. Erstens ist das harte Herz, das was auf dem Weg ausgestreut ist, das das Wort nicht verstand oder aufnahm und folglich keinerlei Frucht brachte. Dann gibt es das oberflächliche Herz. Das ist das, was auf dem felsigen Boden ausgesät wurde. Das sehr gefühlvoll war, aber keine Tiefe hatte und deswegen auch keine Frucht brachte. Dann gibt es das überfüllte Herz, das mit den Dornen. Da war alles voll, das keine Umkehr kannte und die Sünde gewähren und das Wort verdrängen ließ. Und dann, Gott sei Dank, gab es auch das fruchtbare Herz, der gute Boden, dass das Wort aufnahm, es Wurzeln schlagen ließ und somit eine reichliche Ernte an Früchten hervorbrachte. Der endgültige Beweis der Erlösung ist die Frucht. Das beinhaltet ein verändertes Leben, ein christliches Leben und Verhalten, sowie den Dienst an anderen zur Ehre Gottes. An dieser Frucht kommt niemand vorbei. Und wir reden jetzt nicht von speziellen Geistesgaben und speziellen Fähigkeiten, die du hast, sondern von dieser allgemeinen Sehnsucht, diese Dinge mit dem eigenen Leben hervorzubringen. Nützlich zu sein für Gott. So möchte ich es mal zusammenfassen, nützlich. Ich mag die Thomas, die Eisenbahngeschichten. Die habe ich mit meinen Jungs, die haben mit durchgesuchtet. Und da ist eine, ist ja von, geschrieben von einem Pastor aus England. Eigentlich für sein Kind geschrieben und ist nachher dann sehr prominent geworden. Aber was er immer wieder reinbringt, ist, sei eine nützliche Lokomotive. Jede gute Lokomotive, in diesen gibt es ganz viele verschiedene, die haben alle tollen Namen, aber jede gute war eine nützliche Lokomotive. Und das ist was uns manchmal in unseren charismatischen Gemeinden so ein bisschen verloren gegangen ist. Ja, wir wollen Spaß haben, wir wollen Segen haben und Wohlstand und Gesundheit. Und das ist alles gut. Aber wenn ich verliere, wenn ich diesen Kern des Evangeliums verliere, nützlich zu sein für Gott und für Menschen, dann ist das alles sehr oberflächlich. Und ich glaube auch gefährlich. Weil dann kann mir auch eine große Segnung nicht helfen, gerettet zu sein. Ich kenne Leute, die sind wundervoll geheilt worden, wirklich von lebensbedrohlichen Sachen. Und die hast du danach nicht mehr im Gottesdienst gesehen. Auch in keinem anderen, soweit ich weiß. Und da denke ich nur, was passiert da? Müsste ich nicht mein Leben lang diesem Retter danken, dass er mein Leben gerettet hat? Und mit ihm abhängen und alles lernen von ihm? Wäre das nicht das Normale? Ja, wenn du von neuem geboren bist. Wenn du nur so ein bisschen Kirche spielst und ein bisschen Spaß hast an hier Vereinsmeierei oder was auch immer, oder netter Musik und netten Leuten, das ist alles nett, aber das reicht nicht, um zu sagen, am jüngsten Tag werde ich da oben ankommen. Und glaub mir, die Eintrittskarten sind limitiert. Die werden nicht rausgehauen ohne Ende, sondern die bekommt der, der sein Leben mit ihm verbracht hat. Oder zumindest einen Teil seines Lebens, nämlich den letzten Teil. Also wir können über Seelengewinnung sprechen, wir können darum überreden, in Heiligung zu wachsen, Besitz miteinander zu teilen, zu geben, gute Werke zu tun. All das sind so Elemente, die Ausdrucksweisen dafür sein können, auch nicht müssen. Ich kann auch aus falschen Motiven solche Werke tun, natürlich. Aber das ist das, was normal passiert, wenn ich ihn kennengelernt habe. Und das muss mir nicht der Pastor sagen. Das muss ich jetzt auch nicht dir sagen, dass du es tust. Weil deswegen wirst du es nicht tun, zumindest wirst du es nicht lange tun. Ich kann dich motivieren, ja, gib mal was in Opfergeist. Okay, tust du was rein, weil du irgendwie ein schlechtes Gewissen hast und das war's. Weil es nicht von Herzen passiert ist, weil es nicht das ist, was du erkannt hast als Vorrecht. Ich darf das tun. Ich darf Gott dienen mit dem, was ich habe. Auch mit meinem Geld, ja. Alles andere ist ja, relativ wertlos. Doch das Wort kann nicht richtig in unserem Leben wirken, wenn wir es nicht richtig empfangen. Jesus sagt an einer Stelle, seht zu, was ihr hört. Und an der anderen Stelle definiert er es noch ein bisschen, sagt er, seht zu, wie ihr hört. Also das Was und auch das Wie ist entscheidend. Das Was, ist es Evangelium, was du hörst? Oder ist es irgendeine Sonderlehre oder irgendeine Nebenlehre, die ja aufgeputscht wird, gibt es ja auch. Oder ist es Evangelium, ist es das, was du wirklich in der Bibel findest und zwei, drei Stellen bestätigt. Und dann wie hörst du? Als Konsument sagst du, ja, geh nach Hause, ja, kann ich sagen, war eine gute Predigt, Pastor. Freue ich mich immer, wenn das jemand sagt, aber noch mehr freue ich mich, wenn irgendwann hinterher man sieht, da lebt jemand das, was er gehört hat. Das wird umgesetzt, es passiert was. Da ist jemand ein Segen für andere. Hey, wie Christa erzählt hat, dass sie montags ins Krankenhaus geht, um dort Leuten zu dienen, einfach so. Ich glaube, sie kriegt nicht mal 2000 Euro im Monat dafür. Das ist ein ehrenamtlicher Dienst, macht nur Spaß. Versteht ihr? Aber es kommt von Herzen. Sie macht das, weil sie Gott liebt. Weil Gott sie da auch für benutzen möchte. Und das ist gut, deswegen ist nicht jeder von uns jetzt montags im Krankenhaus, stimmt's? Wer sagst du voll? Aber wo auch immer dein Platz ist, wo Gott dich haben will, da solltest du sein. Wo auch immer das ist. Tragisch wird es, wenn Christen in dem Zustand sind, in dem sie, wie Matthäus 13, 13 sagt, hörend, nicht hören noch verstehen. Und da kann ich sogar als Christ landen, wenn ich lang genug Christ bin, ohne das umzusetzen, was ich höre. Dann höre ich zwar und habe innerlich, ja, genau, und ja, und ja, und ja, aber ich merke gar nicht, dass es mich nicht mehr verändert. Dass es mich nicht mehr heiß macht auf Gott. Dass es mich gleichgültig lässt. Ich sage, ja, ist nett, schön für andere vielleicht. Aber was macht es mit mir? Dann geschieht nämlich kein Wachstum mehr. Obwohl Gottesdienste besucht werden, obwohl Bibelstunden besucht werden, Kleingruppen besucht werden, du bleibst auf der Stelle, dein Feuer brennt immer mehr runter, bis nur noch so kohlenglühend da sind und hoffentlich der Heilige Geist nochmal reinpusten darf, damit wieder die Flamme kommt, für die du eigentlich geboren bist, die du eigentlich auch liebst. Wenn du das mal hattest, ich weiß, wie es mir ging, ich hatte in meinem Leben immer wieder Momente, wo ich denke, oh, die Flamme ist sehr arg runtergebrannt. Herr, ich will das wieder. Ich will dieses Feuer vom Anfang. Ich will es mir nicht rauben lassen, nur weil ich jetzt 35 Jahre Christ bin. Ich möchte bis zum hohen Alter brennend bleiben. Das ist meine Sehnsucht. Und das ist manchmal auch anstrengend. Es ist nicht immer so, es ist immer da, wisst ihr? Ich muss nach wie vor dieses eingepflanzte Wort immer wieder neu empfangen. Deswegen fahren wir auch auf Konferenzen, weil hier ist es nicht immer so einfach, weil wir sind in der Regel wir die Gebenden. Und das ist, wir lieben es, das zu tun. Natürlich predigen wir uns auch selbst. Ich habe am lautesten mitgebeten. Ich werde nie mehr dasselbe sein nach der Predigt heute, weil die auch für mich ist. Jede Predigt, die ich halte, ist immer auch für mich. Weil ich in nichts von dem, was ich predige, perfekt bin. Ja, jetzt kannst du schockiert sein. Das ist die Wahrheit. Durch einen Niedergang des geistlichen Lebens kann man
wie Hebräer 5, Vers 11 das ausdrückt, im Hören träge werden. Prüf mal kurz, ist das, wer du bist? Bist du im Hören träge geworden? Dass es dich nicht mehr wirklich tief trifft, dass es dich nicht mehr verändert, dass du dich nicht mal mehr hinterfragst und bereit bist zu sagen, Gott, überführ mich bitte, bitte. Ich will mich selbst richten, damit ich nicht eines Tages gerichtet werde. Da haben wir drüber gesprochen das letzte Mal. Wenn der Samen des Wortes in unsere Herzen gepflanzt werden soll, dann müssen wir den Anweisungen gehorchen, die Jakobus uns gibt. Nämlich, darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten. Was steht hier? Die ersten drei Unterpunkte des ersten Hauptpunktes. Punkt 1, schnell zum Hören und langsam zum Reden. Tut uns das nicht allen gut, wenn wir länger zuhören, anstatt sofort unseren Redeanteil auszubauen? Weil wir ja auch so viel zu erzählen haben müssen. Ja, Iris stoppt mich dann immer. Sie gibt mir immer Feedback, wenn wir Gespräche haben mit Freunden und sagt, du hast wieder den unterbrochen, du hast wieder nicht ausreden lassen. Ich will aber doch die anderen ausreden lassen. Ich habe es nicht gemerkt, wisst ihr? Und dann bin ich so froh, dass ich so einen Korrektor, so eine Korrektorin habe, die mir das Feedback gibt und sagt, hey, und sie hat mir neulich gesagt, ich bin besser geworden. Ist gut, oder? Ist gut, wenn man besser wird. Ist gut, wenn man jemand hat, der an die Wahrheit sagt, in Liebe, und man kann sich entwickeln und man kann wachsen. Ja, ist gut, mehr zuzuhören. Wir haben zwei Ohren und einen Mund. Warum nicht zweimal so viel hören wie reden? Das ist gut. Wenn man den richtigen Leuten zuhört, ich sage jetzt nicht jedem zuhören, es gibt Leute, da solltest du gar nicht zuhören. Ja, das vergiftet deine Gedanken, aber gute Leute, hör zu. Und ja, das ist, hat was mit unmittelbarem Gehorsam zu tun. Das Zweite, was er hier sagt, langsam zum Zorn. Wisst ihr, es gibt Dinge, auf die dürfen wir sogar zornig sein. Die Bibel nennt das Sünde, Zielverfehlung. Dinge, die uns von dem abbringen, was Gott für uns hat. Auf die dürfen wir zornig sein. Nicht auf die Sünder, nicht verwechseln. Auf die Sünde. Wenn du mit so diesen Leuten zu tun hast, diesen Vogue-People zum Beispiel, die glauben, man kann sein Geschlecht aussuchen und so Sachen. Natürlich ist das völlig unbiblisch und völliger Quatsch. Aber wenn du jemanden hast, der glaubt, er lebt im Körper eines Mannes, und es ist eine Frau oder andersrum, dann darfst du diese Person trotzdem lieben. Du darfst sie freundlich und respektvoll behandeln. Verstehst du? Du musst nicht jetzt, du bist aber vom Feind, du bist aber Sünd. Oder einen Homosexuellen. Ja, die Bibel sagt, Gott hasst es. Gott hasst Homosexualität. Aber ist der Homosexuelle schlimmer als der Ehebrecher? Das ist genau das Gleiche, selbe Niveau von Schuld. Wenn du jetzt hier sitzt und bist vielleicht, lebst mit jemandem zusammen, mit dem du nicht verheiratet bist, dann bist du laut Bibel ein Ehebrecher. Nicht gut. Solltest du ändern, okay? Aber deswegen kriegst du kein Hausverbot hier. Oder deswegen wirst du hier nicht schlecht behandelt. Kriegst keinen leckeren Cappuccino und oder sowas. Weil wir dich genauso lieben. Weil wir alle irgendwo da auch waren. Weißt du? Vielleicht hatten wir nicht die Probleme, sondern andere. Ich hatte andere Probleme. Ich hatte genug Probleme. Ich brauche aber niemanden, um den Stab zu brechen und sagen, ich bin besser als du. Der einzige Unterschied zwischen mir und dir, wenn du in Sünde lebst, ist Jesus. Und dafür danke ich ihm jeden Tag. Ohne ihn wäre ich nicht, wer ich bin, und würde ich nie sein, wer ich sein kann. Aber das Schöne ist, jeder von uns hat die Chance, von diesem Jesus wiederhergestellt zu werden, in dem, was er in uns sieht, was er in uns angelegt hat. Auch wenn die Welt Dinge kaputt gemacht hat in uns, er kann sie wieder reparieren. Er macht Dinge neu. Ich habe vor kurzem ein Interview gelesen gesehen auf YouTube von Little Richard. Kennt jemand Little Richard? Tutti Frutti? Oh, Rock, Babaluda, Rock. Ein böses Lied eigentlich, vom Text her widerlich eigentlich, wenn du den Grundtext kennst, der ist nachher abgeschwächt worden. Also er kam aus einer ganz schlimmen Ecke. Homosexualität und wirklich übel. Ich lese gerade seine Biografie, danke Papa. Aber in dem Video, das war im späteren Teil seines Lebens, da hat er gesagt, dass er jetzt nicht mehr gay ist, nicht mehr schwul ist. Dass Gott ihn wiederhergestellt hat. Dass er jetzt ein richtiger Mann ist, sagt er. Jetzt fühle ich mich, sagt er zu dem Moderator Letterman, jetzt fühle ich mich so, wie sie sich ihr ganzes Leben gefühlt haben. Und jetzt diene ich dem Herrn, sagt er. Dann hat er für Jesus ein Lied gesungen. Und sagte, jetzt reise ich in der Welt rum und predige das Evangelium Jesu Christi. So, weißt du, der Mann, wo du echt, den konntest du ablehnen als Christ. Das ist so krass in jeder Hinsicht. Lauf mit Frauenkleidern rum und wild und wer ihn kennt. Also das war schon
ein krasser Bursche. Aber den hat Gott bekommen, weißt du? Den hat Gott wiederhergestellt, nachher gebraucht das Werkzeug. Richte nicht über andere, ist nicht unser Job. Halte andere aus und bete, dass andere dich aushalten. Das ist wirklich die Herausforderung, die wir alle immer wieder haben. Das Dritte, auf Sünde zornig sein, wollte ich sagen, nicht auf Sünder. Das Dritte, ein vorbereitetes Herz sollen wir haben. Ich weiß nicht, ob du einen Garten hast. Meine Tochter ist richtig aktiv mit Gartenarbeit. So, die pflanzt alles Mögliche an. Also, wow, Wahnsinn. Ein gut gepflegter Garten bringt gute Frucht. Wenn du aber deinen Garten mal ein, zwei Jahre nicht pflegst, dann bringt er auch Frucht. Aber die Frucht, die man in der Regel nicht essen kann. Oder wenn da was durchkommt, wird es nicht viel sein. Weil dann hast du alles mögliche an Unkraut, wie wir das ja nennen. Es gibt ja kein Unkraut vor Gott, aber nahrungstechnisch gibt es durchaus ein Kraut, mit dem wir weniger anfangen können als mit anderem. Es sei denn, du isst gerne Brennnesseln und Gras. Aber das Zeug wächst dann ganz schnell. Auf einmal hast du den ganzen Garten voll grün. Aber es ist nicht das Grün, was du gerne hättest. Und so ähnlich ist es mit unserem Herzen. Wenn wir das nicht bearbeiten und von Gott bearbeiten lassen, dann wächst das nicht drauf, was Gott für uns hat. Dann werden wir kein guter Boden sein. Okay, gehen wir zum zweiten Hauptpunkt. Sei ein Täter des Wortes. Ich lese hier die Verse 22 bis 25. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel angeschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Das Wort Gottes wird an zwei weiteren Stellen in der Bibel mit einem Spiegel verglichen. Und wenn man diese drei Stellen zusammen betrachtet, so als eine Aussage, dann erkennt man, dass Gottes Spiegel drei Funktionen hat. Zunächst mal, den Vers, den wir gerade gelesen haben, zwei, drei Verse, dieser Spiegel prüft uns. Das Wort Gottes als Spiegel uns vorgehalten, prüft uns. Das zeigt sozusagen, so soll es sein, so ist es. Und da gibt es immer eine Diskrepanz. Das ist der Hauptzweck eines Spiegels. Jakobus spricht von drei Fehlern, die man dabei machen kann. Fehler 1, man wirft nur einen flüchtigen Blick auf sich selbst. Das ist dann sowas wie, ja, ich ratter das Bibellesen runter, aber ich lese nicht wirklich mit Interesse und mit Offenheit, sondern ich bringe mein Pflichtprogramm hinter mich. Ich rede 2 Minuten am Tag, Pflichtprogramm mit Gott. Gott, danke für den neuen Tag, preis der Gott, Amen. Das ist eben nicht, was es meint, mit Leidenschaft und von Herzen Gott zu suchen und Gott zu begegnen. Das ist dann der Unterschied zwischen einem Röntgenbild und einem Schnappschuss, weißt du? Das Röntgenbild geht tief, das Wort Gottes sollte tief hineinreichen in dich und dir was spiegeln dürfen, als nur so ein schnelles, lächelndes Bild für Facebook, die ja immer gut aussehen. Das sollte ehrlich sein und echt sein, weil dann kann ich was ändern. Das Zweite, was er uns hier vermittelt, ist, man vergisst, was man gesehen hat. Wer tief genug in sein Herz schaut, der könnte ein hilfreiches Erschrecken erleben. Es gab Momente in meinem Leben, Gott sei Dank nicht jeden Tag, das wäre ja gruselig, aber wo ich unterm Wort war, in irgendeiner Form, wieder vom Bibellesen oder auch unter einer Konferenz, irgendwas, wo ich so erschrocken bin über mich selbst, wo ich Gedanken in mir gesehen habe, wo ich dachte, bah, wo kommt das denn her? Wie kann das denn noch da sein? Ich meine, ihr seid nicht so, aber ich habe das erlebt und es war richtig eklig. Es war richtig eklig. Ich musste damit was machen. Ich musste damit zu Gott gehen und sagen, Gott, vergib mir. Wieso denke ich so? Wieso bin ich, ich sage jetzt keine Beispiele, würde ich keine Bilder machen, aber Dinge, die einfach hässlich sind, die gegen das ist, wofür Gott steht, die lieblos waren, die böse waren, was auch immer. Böse Gedanken gegen böse Menschen, reicht schon. Das sollten wir nicht haben. Wir sollten nicht gegen Menschen kämpfen. Das ist der falsche Kampf. Und drittens, also keinen flüchtigen Blick, nicht vergessen, was man gesehen hat. Und drittens, man tut nicht, was das Wort einem sagt. Das ist, was hier Jakobus wieder anspricht. Man lesen oder hören des Richtigen ersetzt nicht das Tun. Das Gute ist zu wissen. Deswegen kommen wir ja auch sonntags hierher, weil das ist auch Schule. Gottesdienst, ein guter Gottesdienst ist immer Schule. Du lernst etwas für dein Leben, für deinen Alltag, für dein Sein. Und damit machst du was oder auch nicht. Wir sind jetzt so eine Art Universitätsschule. Da guckt keiner mehr die Hausaufgaben durch. Verstehst du? Ich sage nicht am nächsten, was hast du gemacht mit der Predigt vom letzten Mal? Das ist nicht mein Job. Du bist ihm gegenüber verantwortlich. Wir sind verantwortlich für all das, was wir wissen und was wir gelernt haben. Nicht für das, was wir nicht wissen. Danach werden wir irgendwann beurteilt, sagt die Bibel. Nach dem, was wir haben, nicht nach dem, was wir nicht haben. Ich möchte, dass ihr viel habt. Deswegen geben wir uns immer wieder Mühe und haben richtig coole Predigten hier, die tiefgehend sind und die eben nicht nur bla 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 oder politisch korrekt oder was auch immer sind. Das Zweite, was das Wort tut, wenn es eingepflanzt ist, es stellt uns wieder her. Das ist eine gute Nachricht. 2. Mose 38, 8. Und er machte das Becken aus Erz und sein Gestell auch aus Erz, aus dem Spiegeln der dienende Frauen, die vor dem Eingang der Stiftshütte Dienst taten. Wisst ihr, als er die Stiftshütte baute, nahm Mose die Spiegel der Frauen und machte aus ihnen das Waschbecken. Es handelte sich dabei um ein riesiges Becken, das zwischen dem Opferaltar und dem Heiligtum stand. Das Becken war mit Wasser gefüllt. Bevor die Priester das Heiligtum für ihren Dienst betraten, wuschen sie sich dort Hände und Füße. Das Wasser für die Waschung ist ein Bild für das Wort Gottes und seine reinigende Kraft. Ihr seid schon rein, sagt er in Johannes 15, um des Wortes willen, dass ich euch zu euch geredet habe. Die Gemeinde wird geheiligt durch das Wasserbad des Wortes, Epheser 5. Und wenn der Sünder an Christus glaubt, dann ist er ein für alle Mal reingewaschen. Doch durch seinen irdischen Wandel werden Hände und Füße des Christen immer wieder schmutzig. Wir gehen durch eine Welt, die nicht gläubig, die nicht gerettet, die nicht heilig lebt. Daher benötigen wir die tägliche Reinigung. Und der Spiegel des Wortes prüft uns nicht nur und offenbart uns zur Sünde, sondern reinigt uns auch. Er gibt uns die Verheißung der Reinigung. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir Buße tun, vergibt er uns und wäscht uns rein. Wenn wir darüber nachsinnen, dann reinigt Gottes Wort das Herz und die Gedanken von geistlicher Verdorbenheit. Das Blut Christi reinigt uns von der Sünde, aber das Wasser des Wortes, das wäscht die Verdorbenheit weg. Gottes Wort hat aber noch eine dritte Funktion. Neben Prüfung und Wiederherstellung geht es auch darum, es verwandelt uns. Jetzt wird es spannend. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Also der alttestamentliche Prophet, der trug einen Schleier, um die nachlassende Herrlichkeit, die an seinem Gesicht durch Leuchten zu sehen war, zu verbergen. Der alttestamentliche Prophet, Mose in dem Fall. Der Christ des Neuen Testaments hat ein unverschleiertes Gesicht und die Herrlichkeit wird größer und größer. Das ist das Einzigartige, was wir als Christen erleben. Du wirst im Alter, wenn du mit Jesus bleibst, immer attraktiver. Ich rede nicht von der körperlichen Attraktivität, die verändert sich sowieso ständig. Nein, das, was du bist, nicht was du gerade hast, der Körper ist vergänglich, der ist nach ein paar Jahrzehnten eh verbraucht, aber was du bist, dein Wesen, dein Herz, also die schönsten Menschen oder mit die schönsten Menschen, die ich kenne, das sind ältere Christen, die durch ein Leben durchgegangen sind, weißt du, wo ich vielleicht noch auf dem Weg bin und die so viel mehr noch erlebt haben und die das, sich das nicht nur bewahrt haben, sondern die immer schöner geworden sind in dieser Zeit, die voll sind von Gnade und Barmherzigkeit, die nicht negativ über auch nur einen Menschen reden, weißt du. Das habe ich immer wieder gesehen bei alten Geschwistern und das begeistert mich. Und das ist, wo ich sage, da will ich hin, das will ich sein. Da sind wir auf dem Weg, oder? Mit anderen Worten, wenn das Kind Gottes in das Wort Gottes, den Spiegel, schaut, dann sieht es den Sohn Gottes. Ich hatte hier mal einen Spiegel dabei, da war auf der einen Seite ein Spiegelbild, ein Handspiegel, also ein normales Spiegel, und auf der anderen Seite war ein Löwenporträt. Und jetzt habe ich nur gedacht, guck mal, wenn ich da reingucke, sehe ich Jesus. Dann sehe ich Jesus in mir oder mich in Jesus. Meine Zukunft, meinen geistlichen Stand sehe ich da wo ich hin will. Und so siehst du dich dann auch. Das Wort Metamorpho, das hier gebraucht wird, ist ja schon einigermaßen bekannt. Es beschreibt, wie aus einem hässlichen Wurm ein schöner Schmetterling wird. Metamorphose, dieses Verändern vom kompletten Zustand. Da wird der Wurm oder die Raupe etwas, was sie nie vorher war. Nie. Und das ist beeindruckend, wie wir auch als Menschen, wenn wir Jesus annehmen, und ich meine ihn wirklich annehmen und sagen, ich will dir nachfolgen, Jesus, mach mich neu, ich brauche dich, ich schaff's nicht allein, ich brauche Rettung. Das ist, was vielen noch fehlt, weißt du, viele Menschen, die erkennen nicht, wie notwendig sie die Rettung brauchen. Denke ich, ich bin doch gar nicht so schlimm wie Adolf Hitler oder wie irgendein Massenmörder oder sowas. Und denke, dass meine Rettung ist nicht ganz so dramatisch. Ist genauso dramatisch. Es gibt nur Hölle und Himmel. Es gibt keinen Zwischenort für die Durchschnittsmenschen. Versteht ihr? Gerettet heißt, ich gehöre zu Christus und Christus hat meine Sünden vergeben. Und ich habe das angenommen. Ich habe das realisiert, erkannt und angenommen. Sonst keine Rettung. Und kommt mir jetzt nicht mit in Frage, was ist mit den Menschen, die nicht wussten. Da werden wir ja irgendwann Rechenschaft vergeben müssen. Weil wir sind die Botschafter an Christi Stadt. Wir sind hier, damit es so Leute hier nicht mehr gibt, die nicht wissen. Gott ist gut. Gott liebt dich. Und Gott will, dass wir zur Metamorphose von vielen Menschen beitragen. Weil das Ziel unseres Erdenlebens ist Christusähnlichkeit. Das ist das Ziel. Okay, wir gehen zum dritten Hauptpunkt mit seinen drei dritten Unterpunkten. Gib Gottes Wort weiter. Jakobus 1. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaun hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. So den dritten Dreiklang sehen wir in diesen beiden Versen. Das Wort, das hier mit Frömmigkeit oder Gottesdienst, je nach Übersetzung, die benutzt, übersetzt wird, bedeutet die äußere Praxis der Dienst an Gott. Es geht also nicht um die gottesdienstliche Veranstaltung, sondern um den Dienst, den du in deinem Leben für Gott tust, was auch immer das ist. Für mich ist es jetzt gerade das Predigen in dem Moment. Aber nachher ist es vielleicht ein ganz anderer Dienst, vielleicht jemanden im Krankenhaus zu besuchen oder was anderes zu machen. Alles, was du für Gott tun darfst. Der wahre Gottesdienst hat nichts zu tun mit Zeremonien, mit Tempeln oder Gebäuden, mit Feiertagen. Das ist nicht, was hier gemeint ist. Der wahre Gottesdienst beinhaltet, dass wir Gottes Wort leben und es an andere weitergeben. Durch unser Reden, auch durch unseren Dienst und durch unsere Absonderung von der Welt. Das ist ein wichtiger Punkt. Wie ist das mit dem Reden? Wir haben schon ein bisschen gesprochen über, ja, nicht ganz so viel Reden mehr hören. Hier geht es aber darum, dass wir das Richtige sprechen. Wir wissen, dass unsere Zunge oft in den Gemeinden das größte Problem ist. Weil wir zu schnell damit sind, weil wir die falschen Dinge sagen. Vielleicht Anklage gegen jemanden oder negative Rede über jemanden. Oder unsere eigenen Probleme immer wieder großreden, damit wir uns ständig damit beschäftigen. Die Zunge offenbart letztendlich, was in meinem Herzen los ist. Wovon das Herz voll ist, geht der Mund über, das wissen wir. Und wenn das Herz richtig ist, wird auch die Sprache richtig sein. Weil eine beherrschte Zunge schafft einen beherrschten Leib. Das ist etwas, wo wir wachsen dürfen drin. Gut, neben der Rede geht es um den Dienst. Wenn wir uns selbst und Christus im Spiegel gesehen haben, dann müssen wir andere Menschen und ihre Bedürfnisse sehen. Dann bleiben wir nicht bei uns. Dann merkst du mit zunehmendem Christsein, dass du gar nicht so wichtig bist. Dass Gott dich schon wichtig nimmt, sehr wichtig nimmt, aber dass du dir gar nicht so viel Sorgen um dich selbst machen musst. Und dann wird Gott deinen Blick nach außen richten und du wirst anderen Leuten dienen, vielleicht in Bereichen, wo du selbst gerade Schwierigkeiten hast. Es gibt ja die Aussage, in jeder Wunde steckt ein Wunder. Manchmal dienen wir Leuten da, wo wir am meisten verletzt worden sind oder die tiefsten Wunden haben, ganz vortrefflich. Und können Leuten raushelfen, wo andere das nicht könnten, weil wir da mal waren. Worte sind kein Ersatz für Taten der Liebe. Wir wissen auch, der Satz, jeder Christ ein Evangelist, da ist auch was dran. Auch wenn wir nicht alle die Berufung haben zu diesem Kerndienst, haben wir doch alle die Berufung, Menschen von Jesus zu erzählen. In der Art und Weise, wie es in unserer kleinen Welt eben möglich ist. Wir alle sind berufen, uns in einer lokalen Gemeindefamilie einzugliedern und nach Kräften dort mitzuarbeiten. Ein Christ ohne Gemeinde, das gibt's nicht. Das finden wir in der Bibel nicht und es gibt es auch woanders nicht. Das kann nicht bestehen bleiben. Und wichtig ist, dass Gott dich dahin ruft, wo du sein sollst. Ich betone das immer wieder. Wir suchen uns die Gemeinde nicht aus. Wir sind ja in so einem freiheitsliebenden Kontext auch geboren worden. Ne? Wir wollen alles bitte selbst bestimmen. Und
Nein, er ist der Chef der Gemeinde. Nicht ich, er. Und er weiß genau, wo dein Platz ist, wofür du berufen wurdest. Für welche Mitarbeit, welchen Dienst. Und deswegen ist es so wichtig, Gott zu fragen. Gott, wo ist der Platz, wo ich mich einmauern lassen kann? Einmauern als lebendigen Stein in ein Gebäude. Und wenn du am richtigen Platz bist, bist du glücklich. Das merkst du. Wenn du ständig unglücklich bist, in dem, wo du bist, bist du entweder am falschen Platz der Gemeinde oder in der falschen Gemeinde. Er weiß, wo dein Platz ist. Und das solltest du nicht aufhören zu fragen, bis du es genau weißt. Und dann sei konsequent. Dann werd Mitglied, mach mit, sei Mitarbeiter, gib deinen Zehnten in die Gemeinde und so weiter. Dein Dienst für Gott beinhaltet immer verschiedene Felder, die gucken wir uns aber jetzt nicht im Detail an. Da geht es um Gemeinschaft mit Gott, mit seinem Wort, mit seinem Geist. Da geht es um Dienst in deiner leiblichen Familie. Da geht es um lebendiges Zeugnis in deiner kleinen Welt, auf deiner Arbeit, in der Schule, im Freundeskreis, wo auch immer du Kontakte hast. Und da geht es auch um die aktive Mitarbeit in deiner lokalen Gemeinde. Aber das Dritte, worum es jetzt noch geht, neben der Rede und dem Dienst, was wir in diesem Spiegel hier lernen, ist die Absonderung von der Welt. Mit der Welt meint Jakobus hier die gottlose Gesellschaft. Wir wissen, dass Satan der Fürst dieser Welt ist und die Verlorenen die Kinder dieser Welt. So wird es zumindest in Johannes 16 beschrieben. Wir sind nicht mehr von der Welt und in diese Welt gesandt worden, um andere für Christus zu gewinnen. Das ist, wer du als Christ bist. Du bist zwar ursprünglich mal hier geboren, aber eigentlich bist du von deinem Status her nicht mehr Bürger dieser Welt, sondern Bürger des Königreichs, der hier auf die Erde gesandt wurde als Botschafter an Christi Staat, um Menschen darauf hinzuweisen, Leute, es gibt noch ein besseres Land als Deutschland. Also nur eins, das ist der Himmel. Amen? Du darfst jetzt dein Land natürlich genauso benennen. Ja? Aber ich denke, jeder darf sein Land wirklich lieben, ohne dass das jetzt nationalistisch irgendwie seltsam ist. Ja? Ich glaube, wir dürfen unser Land lieben, wo immer du geboren bist. Das sollte für dich etwas ganz Besonderes sein. Das ist, weil unsere Wurzeln sind ganz normal. Aber wir alle sind berufen zum Besten aller Länder. Und das ist der Himmel. Ja. Preis der Gott, es ist warm hier. Ja, die Welt, die will mich als Christen gerne beflecken. Das ist ihr Wesen. Das ist eine gefallene Welt. Das ist eine sündige Welt. Gehorcht nicht Jesus. Ich möchte unabhängig sein von Gott. Und zuerst kommt die Freundschaft mit der Welt. Das ist ein gefährlicher Moment. Und du merkst, du freundest dich gerade mit so weltlichen Dingen an, die vielleicht nicht unbedingt sofort Sünde sind, aber die werden dir auf einmal so wichtig und so wichtig. Und daraus kann dann eine Liebe zur Welt entstehen. Und wenn wir nicht vorsichtig sind, dann werden wir der Welt gleich. Und spätestens jetzt ist unser Leben hier auf dieser Erde völlig nutzlos für Gott. Denn ich werde niemanden zu Jesus ziehen, wenn ich lebe wie die Welt. Wenn ich auch schon das dritte Mal verheiratet bin und keine Ahnung, alle möglichen Sünden in meinem Leben habe und sage dann, du brauchst Jesus, damit er dich rettet. Und ich denke nur, ja, also um so zu werden wie du, brauche ich keinen Jesus. Das schaffe ich ganz allein. Versteht ihr? Leute beobachten uns ja. Die sind ja nicht doof. Wenn du das, wenn du Wasser predigst und Wein trinkst oder andersrum, das funktioniert nicht. Leute schauen genau zu. Deine Nachbarn wissen mehr von dir, als du ahnst. Die beobachten dich. Und die machen sich ihr Bild daraus. Und deswegen müssen wir auf unser Leben aufpassen. Dann, wenn uns keiner beobachtet, sollten wir genauso echt sein, wie wenn Leute uns zugucken. Das ist ein sehr entspannter Moment. Du kannst sein, wer du bist. Leute lieben dich oder hassen dich. Das macht dir nichts mehr. Weil du weißt, wer du bist. Du weißt, dass du nicht vollkommen bist. Du weißt, dass du Fehler hast. Ja, dann sehen halt Leute meine Fehler. Und? Dann lieben sie mich nicht mehr. Dann lieben sie mich nicht mehr. Aber weißt du was? Er liebt mich trotzdem. Er liebt mich trotzdem. Auch mich haben Leute abgelehnt, weil ich Fehler hatte. Klar, das ist menschlich. Aber er nie. Er nie. Er steht zu dir. Er hält mir die Treue. 35 Jahre lang. Ich habe wirklich Mist gebaut, auch in den 35 Jahren. Ich habe auch daneben gehauen, volle Kanne. Er liebt mich. Er steht zu mir. Er hält zu mir. Alles, was er von mir will, ist, dass mein Herz veränderungsbereit ist und demütig bleibt. Und ich mir nichts einbilde auf irgendwas. Deswegen habe ich den Satz geboren, Gott ist schuld an allem Guten in meinem Leben. Ich habe da nichts zu getan. Das ist gut zu wissen. Ja. Ja, das Ergebnis wäre dann, wir würden mit der Welt verdammt werden, wenn wir wie die Welt wären. Das wünscht sich natürlich niemand.
Wir verlieren hierdurch vielleicht nicht unsere Erlösung, aber alles, wofür wir gelebt haben. Denkt an Lot. Lot schlug sein, das war der Neffe von Abraham, als sie dann raus waren, in das neue Land kamen, und dann schlug er seine Zelte vor Sodom auf, weil es da so cool war. Da waren die besten Weideplätze und alles. Und dann als nächstes lesen wir, dass er in der Stadt wohnte, in Sodom. Und dann lesen wir schließlich, dass Sodom in ihm wohnte, in seinem Haus. Er verlor sogar bei seiner Familie die Glaubwürdigkeit seines Zeugnisses. Und als das Gericht dann über Sodom kam, verlor er alles. Abraham, der abgesonderte Gläubige in dem Fall, und der Freund Gottes, der tat den Menschen einen größeren Dienst als Lot. Lot, der Freund der Welt. Ja, eins von beiden kann ich nur sein. Wir müssen nicht so werden wie die Welt, um mir zu dienen, wisst ihr? Das ist auch eine wichtige Wahrheit. Einige denken das ja. Ich muss keinen Alkohol trinken, um jemandem zu dienen, der in die Kneipen geht. Muss ich nicht. Im Gegenteil, ich kann jemanden neugierig machen und sagen, warum trinkst du denn keinen Alkohol? Oh, kann ich drüber reden. Das ist eine gute Sache, keinen Alkohol zu trinken. Ich kenne viel zu viele Leute, die durch Alkohol gestorben sind oder durch Leute, die Alkohol getrunken haben, gestorben sind. Es gibt so viele traurige Geschichten. Ich muss nicht dem mich anpassen, was alle machen. Weil ich will auch nicht das, was alle haben. Ich sage das immer wieder, ich will das, was er für mich hat. Und das ist extravagant, das ist besonders, das ist auf mich zugeschnitten. Das ist immer gut. Ich fasse es zusammen. So endet der Selbstbetrug. Erstens, nimm Gottes Wort auf, schnell hören, langsam reden, langsam zum Zorn und ein vorbereitetes Herz. Das waren die erste einmal drei. Das zweite, sei Täter des Wortes. Wir haben mal die drei Funktionen des Spiegels uns angeschaut. Das Wort prüft uns, es stellt uns wieder her und es verwandelt uns. Und drittens, gib Gottes Wort weiter, durch dein Reden, durch deinen Dienst und durch die Absonderung von der Welt. Ich würde euch jetzt gerne noch eine Geschichte vorlesen. Ich weiß, damit überziehe ich ein bisschen. Aber ich finde die so schön. Die hat was mit Metamorphose zu tun. Es ist die Geschichte vom Wasserkäfer und der Libelle. Kennt ihr die? Habe ich auch noch nie hier vorgelesen. Am Boden eines kleinen, ruhigen Teiches lebte eine Gemeinschaft von Wasserkäfern. Es war eine zufriedene Gemeinschaft, die dort im Halbdunkel lebte und damit beschäftigt war, über den Schlamm am Boden des Teiches hin und her zu laufen und nach etwas Nahrung zu suchen. Immer wieder bemerkten die Wasserkäfer jedoch, dass der eine oder andere von ihnen anscheinend das Interesse daran verlor, bei ihnen zu bleiben. Er klammerte sich dann an einen Stängel einer Teichrose und kroch langsam daran empor, bis er verschwunden war. Dann wurde er nie wieder gesehen. Eines Tages, als dies wieder geschah, sagten die Wasserkäfer zueinander, da klettert wieder einer unserer Freunde den Stängel empor, wohin mag er wohl gehen? Aber obwohl sie genau zuschauten, entschwand auch dieses Mal der Freund schließlich aus ihren Augen. Die Zurückgebliebenen warteten noch eine Weile, aber er kam nicht zurück. Ist das nicht merkwürdig? Sagte der erste Wasserkäfer. War er denn hier nicht glücklich bei uns? Fragte der zweite. Wo er jetzt wohl ist? Wunderte sich der dritte. Keiner wusste eine Antwort. Sie standen vor einem Rätsel. Schließlich berief der älteste der Käfer eine Versammlung ein. Ich habe eine Idee, sagte er. Der Nächste, der von uns den Teichrosenstängel emporklettert, muss versprechen, dass er zurückkommt und uns erzählt, wohin er gegangen ist und warum. Wir versprechen es, sagten sie alle feierlich. Nicht lange danach, an einem Frühlingstag, merkte genau der Wasserkäfer, der den Vorschlag gemacht hatte, dass er dabei war, den Teichrosenstängel emporzuklettern. Höher und immer höher kletterte er. Und dann, noch bevor er wusste, was ihm geschah, durchbrach er die Wasseroberfläche und fiel auf ein großes, grünes Teichrosenblatt. Als der Wasserkäfer wieder zu sich kam, blickte er verwundert um sich. Er konnte nicht glauben, was er da sah. Alles war ganz anders und auch sein Körper schien auf merkwürdige Weise verändert. Als er ihn neugierig zu betrachten begann, fiel sein Blick auf vier glitzernde Flügel und einen langen Hinterleib, die nun anscheinend zu ihm gehörten. Noch während er sich über seine ungewohnte Form wunderte, spürte er ein Drängen, die Flügel zu bewegen. Er gab dem Drängen nach und bewegte seine Flügel und plötzlich, ohne zu wissen wie, befand er sich in der Luft. Der Wasserkäfer war eine Libelle geworden Auf und ab, in engen und großen Kreisen, bewegte sich die neugeborene Libelle durch die Luft. Sie fühlte sich wunderbar in diesem so ganz andersartigen Element. Nach einiger Zeit ließ sie sich auf einem Blatt zum Ausruhen nieder. In diesem Moment sah die Libelle hinunter ins Wasser. Und da waren ihre alten Freunde, die anderen Wasserkäfer, die hin und her liefen am Boden des Teiches. Jetzt erinnerte sich die Libelle an ihr Versprechen. Ohne lange zu überlegen, stürzte sich die Libelle hinab, um ihren alten Freunden zu berichten. Aber sie prallte an der Wasseroberfläche ab. Ich kann nicht zurück, sagte sie traurig. Zwar habe ich es versucht, aber ich kann mein Versprechen nicht halten. Und selbst wenn ich zurück könnte, kein einziger meiner Freunde würde mich in meinem neuen Körper erkennen. Und nach einigen Nachdenken wurde ihr klar, ich muss wohl warten, bis sie ebenfalls Libellen geworden sind. Dann wissen sie selbst, was mir widerfahren ist und wohin ich gegangen bin. Und damit flog die Libelle glücklich empor in ihre wunderbare neue Welt aus Licht und Luft. Diese Geschichte ist eigentlich eine Geschichte über den Tod, über das Sterben und das Verschwinden aus dieser Welt und das Hineinkommen in eine völlig andere. Aber es ist auch ein Bild, wenn auch ein bisschen abgeschwächt, für das, was passiert, wenn du Christ wirst. Wenn du, was du immer warst, der Käfer, der am Boden umher suchte und wie alle anderen eben versuchte, irgendwie so klar zu kommen und überhaupt nicht realisiert, dass du für was Größeres geboren bist. Und jeder, der dann diesen Teichrosenstängel hochgeklettert ist von uns, und einige sind schon hier, und du hast deine Flügel auf einmal gemerkt, du bist was, was du nie vorher warst, obwohl dein Körper immer noch dasselbe ist, du siehst genauso aus wie vorher, hast auch noch dieselbe Seele und hast auch noch vielleicht komische Angewohnheiten, aber du bist nicht mehr dieselbe Person. Dein Geist ist neu gemacht. Die Bibel nennt das neue Geburt. Auf einmal hast du diesen langen Hinterleib und hast die Flügel bildlich und kannst fliegen und kannst in ein Element vordringen, was du nie konntest vorher. Und der Unterschied zum Bild ist der, wir können in den Teich zurückgehen. Wir werden dann keine Wasserkäfer mehr sein. Wir sind immer noch Libellen und irgendwie geht das. Und die da unten, die uns kennen, die fangen an zu erkennen. Wow, du siehst so anders aus. Aber du bist es, du kennst alle unsere Geschichten, du weißt, wer ich bin. Und schau mal, du kannst fliegen. Wow, das ist die große Chance, die wir haben gegenüber der echten Libelle, die nicht zurück kann. Wir können unsere Leute ermutigen, unsere kleine Welt um uns herum. Und ich kann euch ermutigen. Ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen ein paar Flugkünste vorgemacht heute Morgen hier bei der Predigt. Weil ich habe die Flügel und ich fliege schon seit 35 Jahren damit und ich liebe es. Und ich weiß nicht, wie Gott mit euch umgegangen ist. Ich habe gebetet davor wirklich mehrfach heute, dass Gott die von euch anspricht, die das noch nicht haben. Die vielleicht nur dachten, sie hatten es und die vielleicht irgendwie auch schon 10-mal das Übergabegebet gesprochen haben, aber noch nicht durchgedrungen sind, weil sie noch nicht alles hingegeben haben. Weißt du, Gott nimmt dich die Hälfte. Entweder du gibst ihm alles oder du gibst ihm nichts. Das ist wie schwanger sein, weißt du, es geht nicht nur ein bisschen. Entweder du empfängst ihn oder empfängst ihn nicht. Und wenn du ihn empfängst, dann ist er dein Herr, nicht nur dein Kumpel. Verstehst du? Er ist der dich führen will, weil er gute Gedanken für dich hat. Und ich möchte nicht viel mehr sagen, als ich lade dich jetzt ein. Würdet ihr mit mir zusammen aufstehen? Und ich möchte dieses Gebet beten, was wir jeden Sonntag hier beten. Und glaub mir, das ist kein Gebet, das deswegen kraftlos geworden ist, sondern wenn das dein Gebet wird heute und du wirklich realisiert hast, Gott will alles von mir, und er will, dass ich in seinem Wort anfange zu dienen, dann ist es das Gebet, das dein Leben verändern wird.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.